hier mit ihm am BSK und er sollte hier predigen und er hat mich darum gebeten, das heute zu übernehmen und das will ich auch gerne machen. Ich kenne auch den Ewald und Joni, weil ich aus Schwäbisch Gmünd aus der Ecke komme. Sie kommen ja ursprünglich aus Böbingen, glaube ich, genau. Und von daher hab ich auch die Verbindung und sonst, ja, studiere ich am BSK, glaube ich, habe ich schon gesagt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bin verheiratet mit Andrea, meiner lieben Frau, und bin dankbar, heute hier zu sein. Danke, dass ich eure Zeugnisse hören durfte und auch die Gebete danach. Vielen, vielen Dank. Es hat mich selber sehr erbaut und ich hoffe, dass ich durch die Predigt auch euch heute etwas erbauen kann und euch etwas mitgeben kann. Den Predigttext, den ich für heute ausgesucht habe, steht in 1. Samuel Kapitel 1, die ersten 18 Verse. Da geht es um die Geschichte von Elkana und Hanna, von den Eltern von Samuel. Bevor ich den Predigttext vorlese, wollte ich eine WhatsApp-Nachricht vorlesen, die meine Frau einmal bekommen hat. Kurz suchen. Genau, die meine Frau bekommen hat als Ermutigung. Und der heißt es: Für alle Frauen in meinem Leben, gib niemals auf. Und dann werden da verschiedene Frauen aufgelistet. Da heißt es: Sei wie Esther, kühn und mutig genug, um für die Wahrheit einzustehen. Dann geht's weiter: Sei wie Ruth, loyal in deinen Beziehungen. Sei wie Lydia, lass dein Haus offen. Und dann geht es eben auch darum: Sei wie Hannah, höre nie auf zu beten, es wird niemals umsonst sein. Und dann die Liste geht noch weiter. Vielleicht kennt jemand von euch diese WhatsApp-Nachricht, würde es gar nicht schlecht reden oder bewerten. Es ist ja ein ehrlicher Wunsch, wenn man diese Nachricht weiter verschickt, dass derjenige, der sie bekommt, wirklich erbaut wird und wirklich gestärkt wird im geistlichen Leben. Was mir allerdings ein kleines bisschen fehlt, ist, warum Esther, warum Ruth, warum Lydia und warum Hannah? Warum gerade sie? Und ich glaube, wenn wir solche Personen in der Bibel anschauen, müssen wir erst da schauen, was hat Gott in ihrem Leben getan? Weil nicht Esther ist der Held der Bibel oder Lydia oder Ruth oder wer auch immer, sondern Gott selbst ist der Protagonist in der Bibel. Er ist der Held in unserem Wort, aus dem wir Kraft schöpfen. Und so wollen wir uns heute diese Personen uns anschauen, insbesondere Hannah, und schauen, was hat Gott in ihrem Leben getan. Bevor wir in den Text schauen, ist es immer doch hilfreich, auch ein bisschen den Zusammenhang anzuschauen, sich das bewusst zu machen, in welcher Zeit es spielt. Es spielt ungefähr 3000 Jahre zurück von unserer Zeit. 1000 Jahre vor Christus in der Geschichte Israels. Die Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten ist schon vorbei. Mose hat sie herausgeführt aus Ägypten. Die Wüstenwanderung mit Mose ist vorbei. Die Prüfungen, die sie dort erlebt haben. Und das Volk Israel ist mit Josua an der Spitze bereits in das Land Kanaan eingedrungen. Sie haben die Nationen vertrieben. Sie haben das Land in Besitz genommen, das versprochen wurde von Gott. Und Josua hat dieses Land in 12 Stämme verteilt. Hat jedem Stamm den Platz gegeben, wo sie sich ansiedeln sollten. Und bevor Josua gestorben ist, hat er ihnen nochmal ans Herz gelegt, weil er wusste, ich werde jetzt abscheiden und ich habe euch Israel schon erlebt, wie es danach aussehen könnte. Und deswegen hat er an ihnen ans Herz gelegt: Bitte lauft nicht den anderen Göttern nach, die die Nationen anbeten. Und das hat er ihnen nochmal in Kapitel 24, Josua Kapitel 24, nochmal wirklich ans Herz gelegt: Dient dem Herrn allein und liebt ihn. Und Israel, voller Tatendrang, bezeugte: Jawohl. Das wollen wir tun. Wir wollen dem Herrn alleine nachfolgen. Und sobald Josua gestorben ist, haben wir 300 Jahre lang die tiefste und finsterste Zeit von Israel. Götzendienst pur. Wo sie gesagt haben, wir wollen es nicht tun, haben wir eine tiefe und dunkle Zeit von Israel. Direkt nach dem Tod haben sie sich den Göttern Baal und Astaroth, haben sie sich genannt, haben sie sich angeschlossen. Und als ein landwirtschaftliches Volk waren sie natürlich auf das passende Wetter, sie waren auf die Fruchtbarkeit des Landes angewiesen. Und genau für diese zwei Dinge waren eben diese zwei Götter zuständig. Und sie haben sich halt eben davon volle Vorratskammer gewünscht. Es hatte aber auch natürlich einen schönen Nebeneffekt, weil wenn man dieselben Götter anbetet wie die anderen Nationen, hat man nicht so viel Ärger mit ihnen. Man kann in Frieden und in Sicherheit mit ihnen leben und man hat vielleicht gewisse Privilegien mit den anderen Nationen. Und der Herr ließ es natürlich nichts mit sich machen. Sein Volk hatte natürlich erziehen wollen und damit und dadurch hat er immer und das hat er eben auf diese Art und Weise gemacht, indem er ihm immer wieder Plünderer ins Land einfallen ließ. Und dadurch wurden sie bedrückt und dann ging es natürlich dem Land Israel schlecht. Sie schrien zu dem Herrn, übrigens nicht zu den anderen Göttern, sondern zum Herrn, weil sie doch irgendwie wussten, bei ihm ist doch Rettung. Und der Herr wirklich lässt auch immer wieder Richter erstehen und rettete sein Volk. Und solche Richter darf man sich natürlich nicht so vorstellen wie heute oder wie vor 200 Jahren mit so einer grauen, lockigen Perücke, mit einem Hammer in der Hand, sondern die waren eher Krieger und sie haben das Volk angeführt und haben sozusagen so auf diese Art und Weise für Gerechtigkeit gesorgt, indem sie das Land Israel von diesen Plünderern befreit haben. Und sobald aber der Richter starb, hat sich das ganze Volk wieder den Götzen zugewandt, den anderen Göttern. Und so ging es über 300 Jahre hinweg. 300 Jahre immer diese Reihenfolge. Erst haben wir Israels Götzendienst, dann haben wir Israels Verfolgung, dann haben wir Israels Hilfeschrei und dann haben wir Israels Rettung. Und dann wieder Israels Götzendienst, Verfolgung, Hilfeschrei, Rettung. Und das ist so ungefähr die Reihenfolge, die wir dort im Richterbuch entdecken können. Und in diese Zeit spielt unsere Geschichte von Elkana und Hannah. So der Anfang vom ersten Buch Samuel markiert sozusagen das Ende von dieser Richterzeit. Und da möchte ich euch bitten, diesen Text gemeinsam mit mir zu lesen. Ich sage es nochmal, 1. Samuel, Kapitel 1, Verse 1 bis 18. Und da heißt es: Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkana. Ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er einen besonders großen Anteil, denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt?
bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert, und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte: Nein, mein Herr, ich bin nichts anders als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau. Aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Ich würde nur gerne beten, bevor wir uns dem Text, dem Wort Gottes widmen. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Ohne dein Wort wüssten wir nicht, wer du bist und wie du bist und wie du zu uns bist, aber auch wie wir sind in unserem Herzen, wie wir ohne dich wären. Und so will ich dir danken für dein Wort und ich will dir vor allem dafür danken, dass wir dein Evangelium, deine gute Nachricht von Jesus Christus in dieser ganzen Schrift entdecken dürfen und dass wir uns Hanna uns als Vorbild nehmen dürfen. Sie weist auf dich hin, Herr Jesus Christus. Öffne bitte unsere Augen, unser Geist, damit wir die Wunder deines Gesetzes sehen können. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ging beim Lesen dieses Textes und in Bezug auf diese lange Einleitung und was diese Einleitung mit dem Text zu tun hat. Aber das Interessante an dieser Geschichte ist, dass die Geschichte von Elkana und seiner Familie, also die Geschichte von Hanna, die Geschichte von Israel widerspiegelt. Die Geschichte Israels haben wir hier bei Hanna und Elkana in dieser herkömmlichen Familie, haben wir hier im kleinen Stil, in einer ganz kleinen herkömmlichen Familie, einem Stammbaum, den kein Mensch kennt. Außer 1. Chroniker 6 begegnen uns diese Namen nie wieder. Es ist also eine herkömmliche Familie und Gott gibt uns sozusagen ein Bild von diesem großen Bild Israels, von dem Götzendienst Israels und dieser Rettung und diesen Reihenfolgen, die wir gehört haben, zoomt er sozusagen in eine private Familie, in einen ganz kleinen Raum und zeigt uns, wie sieht diese Zeit, diese Richterzeit, diese große Richterzeit in so einer Familie aus. Weil hier bekommen wir nicht Israels Götzendienst zu hören, sondern wir bekommen Hannas Götzendienst zu hören, beziehungsweise die Gefahr, dass Hanna in Götzendienst kommen könnte. Wir bekommen nicht Israels Verfolgung mit, sondern wir bekommen Hannas Verfolgung mit, denn auch sie wurde verfolgt von Peninna. Wir bekommen nicht Israels Hilfeschrei mit, sondern wir bekommen Hannas Hilfeschrei mit, wie sie zum Herrn rief und gesagt hat: Rette mich aus dieser Situation. Und wir bekommen nicht Israels Rettung mit, sondern wir bekommen Hannas Rettung mit, wie sie gerettet wurde und wie sie von ihrer
von ihrer Bitternis, von ihrem Weinen zum Lachen kommt, wie sie von ihrer Traurigkeit zur Freude kommt. Und so will uns die Geschichte von Hannah eben genau diese Punkte von Israel zeigen. Und ich möchte zwei Punkte mit euch anschauen. Das soll so ein bisschen das Gerüst von der Predigt sein. Mir hilft es immer im Voraus zu wissen, welche Punkte man durchnimmt. Der erste Punkt ist Hannas Götzendienst als Misstrauen gegenüber Gott. Beziehungsweise Hannas Gefahr zum Götzendienst als Misstrauen gegenüber Gott. Und Hannas Gottesdienst als Vertrauen gegenüber Gott. Also Hannas Anbetung Gott gegenüber, indem sie ihm vertrauen konnte. Diese zwei Punkte. Und zum ersten Götzendienst in Form von Gott misstrauen. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Hannah hattet, ob sie euch so begegnet ist, wie sie in dieser WhatsApp-Nachricht, wie ich sie vorgelesen habe, wie sie stark rüberkommt, ein starkes Gebetsleben hatte. So ist sie mir zumindest mir begegnet, dass sie durch ihre Gebetsausdauer Samuel geboren hat, dadurch Israel gerettet wurde. Und es stimmt auch zum Teil. Aber bevor Hannah eben zu dieser Heldin wurde, begegnet uns in unserer Geschichte doch in gewisser Weise ein Misstrauen gegenüber Gott. Und um das herauszufinden, müssen wir uns nochmal die Situation bewusst machen, in welcher Hannah gesteckt hat. Hannah ist eine Frau oder ist die Frau von Elkana, aber eben nur eine Frau. Sie musste sich ihren Mann teilen mit Penina. Und diese Frau Penina, die hatte einen entscheidenden Vorteil gegenüber Hannah. Sie konnte Kinder kriegen, aber Hannah eben nicht. Und in dieser Zeit und in der damaligen Kultur waren eben Kinder nicht so wie heute oder wie man heute eben Kinder sieht, dass es so ein neuer Lebensabschnitt ist, neben Karriere, neben gewissen Lebensabschnitten eben noch Kinder bekommen, sondern damals waren Kinder wirklich überlebenswichtig für die Familie. Sie waren sozusagen die Altersvorsorge für die Eltern. In einer Zeit ohne Altersheim, ohne Pflegekräfte, waren es eben die Nachkommen, die Kinder, die für die Eltern oder die Großeltern eben gesorgt haben. Es war aber auch sehr wichtig, dass die Kinder die Ehre der Familie erhalten bleibt, also dass die Ehre der Familie am Leben erhalten blieb. Dafür hatten eben die Kinder zu sorgen. Wem verheirate ich meine Tochter? Wem verheirate ich meinen Sohn? Wer bekommt oder wer trägt meinen Namen? Das war eben damals sehr wichtig. Also man kann also sagen, dass Familie oder dass die Nachkommen die Lebensversicherung der Familie ist. Und das muss man sich ins Bewusstsein rufen, dass all das Hannah ihrem Mann nicht geben konnte. Und ihre Rettung schien ja logischerweise darin zu sein, Mutter zu werden. Also, dass sie endlich ein Kind bekommt, dass sie endlich das ihrem Mann geben kann. Wenn da nicht dieser eine Satz wäre, den wir gelesen haben, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und wahrscheinlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, und wahrscheinlich kennt ihr diese Situation auch aus eurem Leben, lag jedes Jahr Hannah diese Frage auf den Lippen: Warum ich? Warum ich, Herr? Und Gott antwortet in dieser Geschichte, antwortet Gott auf dieses Warum. Und er benutzt dazu Elkana, ihren Mann. Und Gott stellt ihr die entscheidende Frage durch Elkana in Vers 8: Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne?
Und jetzt kann man diese Frage auf zwei Arten verstehen. Auf der einen Art kann man kann es so lesen, dass Elkanah fragt auf eine sehr überhebliche Art und Weise und fragt: Hannah, warum sorgst du dich um Kinder? Du hast doch mich. Schau mal, wozu brauchst du noch irgendjemand anders? Ich bin doch dein Mann. Auf so eine angeberische Art und Weise, dass er so den Macker rausspielen will, wozu brauchst du noch andere? Man kann es aber auch so lesen, dass Elkanah den Tiefpunkt ihres Herzens trifft mit dieser entscheidenden Frage und sie nämlich fragt: Ich liebe dich, Hannah, und genügt dir diese Liebe nicht? Weil das Interessante ist ja, in Vers 4, wo sie an dem Tempel sind, der damals noch in Silo war, und sie geopfert haben und einen Teil des Opfers sie selber zum Essen hatten, gab er Peninna und seinen Kindern den in ihren zukommenden Anteile, die sie essen dürften. Und dann steht aber in Vers 5, aber Hannah gab einen besonders großen Anteil. Und man kann auch anders übersetzen, einen doppelten Anteil. Elkanah behandelte Hannah so, als ob sie Kinder hätte. Als ob sie jemanden bei sich hätte. Er gab ihr den doppelten Anteil. Nicht nur für sich, sondern er gab ihr noch mehr, den doppelten Anteil. Einen besonders großen Anteil. Warum? Denn Hannah hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Elkanah liebte Hannah mehr als Peninna. Und das ist die Frage, die Elkanah Hannah stellt. Genügt dir diese Liebe nicht? Und man merkt, dass bei Hannah diese Frage etwas ausgelöst hat. Am Ende von Vers 7 heißt es nämlich: Dann weinte sie und aß nicht. Und das ist so ein Ausdruck, wenn man den liest, weiß man, hier trauert jemand. Nach der Frage in Vers 9 allerdings heißt es: Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Und hier bekommen wir eine Veränderung mit. Es ist keine weltbewegende Veränderung von Hannah, aber es ist eine kleine und doch feine Veränderung, die wir beachten müssen. Da stand Hannah auf, eine bewusste Veränderung, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Und in der Mitte von dieser Klammer, in der Mitte haben wir diese entscheidende Frage von ihrem Ehemann. Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und diese Frage hat zwar ihr Mann gestellt, aber es war die Antwort Gottes auf dieses Warum, auf diese Traurigkeit von Hannah in ihrem Leben. Elkanah bedeutet nämlich, übersetzt ins Deutsche, Gott, der erschaffen hat. Wenn also ein Hebräer diesen Vers 8 liest er nicht nur: Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr, sondern Gott, der erschaffen hat, ihr Mann, sagte zu ihr und fragte sie: Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Also diese Frage von ihrem Mann weist über ihren Mann hinaus. Wir können auch anders fragen, aus Gottes Perspektive: Hannah, vertraust du mir? Von wem erhoffst du dir Rettung? Oder glaubst du, ein Kind kann dir mehr Freude schenken, als ich sie dir schenken kann? Bin ich dir nicht mehr wert als deine unerfüllten Träume und Wünsche, als 10 Söhne? Das ist die Frage, die Hannah hört, die sie nicht nur von ihrem Mann hört, sondern die über ihren Mann hinausweist. Ich möchte aber jetzt eine kurze Definition von Götzendienst geben, oder ich möchte sie euch von jemand anderes geben. Sie ist von Timothy Keller, er hat ein Buch geschrieben, einen interessanten Titel: Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und da definiert er es eben und bringt es auf den Punkt. Ich will ihn heute zwei, dreimal zitieren, weil es einfach besser auf den Punkt bringen kann als ich. Und da fragt er eben diese Frage: Was ist ein Götze? Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als Gott und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann, das ist ein Götze. Und das ist genau die Situation, in der sich Hannah befindet. Hannah erhofft sich durch eine Familie Rettung und Gott wollte ihr zeigen, nicht die Familie ist deine Rettung, ich bin deine Rettung. Das ist die Lektion, die Hannah lernen sollte. Gott will ihr wahre Freude schenken. Und Gott ist in der Lage, uns 10-mal mehr Freude zu schenken als irgendetwas anderes. Und deswegen heißt es auch hier, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne. Also selbst wenn Hannah 10 Söhne hätte und sie damit mehr Kinder hätte als Peninnah, irgendwann mal wäre diese Freude vorbei. Und deswegen, Gott kann Hannah mehr oder 10-mal mehr Freude schenken als irgendetwas anderes auf dieser Welt. Und obwohl in unserem Text hier von keine Rede von irgendeinem Baal oder von einer Astaroth-Göttin wäre, begegnet uns doch Götzendienst in unserem Text. Genau wie Israel von den umliegenden Völkern bedrängt wurde, genauso wurde Hannah bedrängt von Peninnah. Und genauso wie Israel sich dann zu Gott wendet, um sich später, wenn es ihnen wieder gut ging, sich wieder von ihnen abwende, stand der Hannah in der Gefahr, dass wenn sie sich Jahr für Jahr an Gott wendet, Kinder bekommen hätte, würde sie sich dann von ihm wieder abwenden. Und Gott wollte ihr diese Lektion geben. Ich bin deine wahre Rettung. Und ich will nicht, Hannah, dass du dich wieder von mir abwendest. Deswegen gab es diese Lektion für Hannah. Aber wie? Und das Prinzip, das wir in der Schrift sehen können und was wir auch in Hannah hier sehen können, ist Gnade durch Gericht. Gnade durch Gericht. Gott ist nicht der Böse in dieser Geschichte. Das könnte man ja schnell meinen, oder? In Vers 5. Denn Hannah hatte er lieb. Also Elkanah hatte Hannah lieb. Und dann heißt es aber im Gegensatz, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Also Hannah hatte ihre Frau lieb, er tut seinen Job, aber was ist jetzt mit Gott? Aber Gott ist nicht der Böse in dieser Geschichte, sondern er will Gnade schenken, eben Gnade durch Gericht. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte vorlesen, die zeigt, was passiert, wenn Gott unsere Träume erfüllt. Wenn Gott unsere Wünsche und Träume immer erfüllt. Und diese Geschichte ist eben auch aus diesem Buch, das ich vorhin genannt habe. Und das ist eine Geschichte, die dieser Timothy Keller in seiner Pastorenstelle erlebt hat, in der Seelsorge erlebt hat. Er schreibt, meine Frau und ich lernten eine alleinstehende Frau namens Lisa kennen, die sich nichts sehnlicher wünschte, als Kinder zu bekommen. Schließlich heiratete sie. Obwohl die Ärzte ihr keine Hoffnung auf eigene Kinder gemacht hatten und sie schon etwas älter war, bekamen sie 2 gesunde Kinder. Aber ihre Träume erfüllten sich nicht. Sie war so bestrebt, ihren Kindern die besten Bedingungen zu bieten, dass sie darüber die Freude an den Kindern verlor. Ängstlich versuchte sie, jeder Gefahr vorzubeugen und jede Kleinigkeit im Leben ihrer Kinder zu überwachen. Entsprechend angespannt war die familiäre Atmosphäre. Das ältere Kind bekam schulische Probleme und entwickelte seelische Störungen. Das jüngere Kind war voller Zorn. Je mehr Lisa für ihre Kinder tat, desto schlechter ging es diesen. Und so begann mit der Erfüllung ihres Lebenstraumes die schwerste Zeit ihres Lebens. Also, Gott hat Familie gewollt. Gott hat Ehe gewollt. Gott hat sogar Besitz gewollt. Eigentum ist nichts Schlechtes. Das Problem ist nur dann, wenn wir von diesem Segen Gottes, wenn wir diesen Segen Gottes, dieses Gute, wenn wir dieses Gute zum Allerbesten erheben, wenn wir das Gute zum Allerbesten erheben, dann wird es gefährlich. Wir denken, Götzen müssten etwas Schlechtes sein, so finster und abschreckend wie die heidnischen Gottheiten, denen wir niemals huldigen würden. Doch das stimmt nur in den seltensten Fällen. Je höher das Ziel ist, das wir verfolgen, desto größer ist die Gefahr, dass es Götzenstatus erlangt. Nur die wirklich guten Dinge können uns vorgaukeln, sie wären der Garant für die Befriedigung unserer Bedürfnisse und die Erfüllung unserer Hoffnungen. Alles kann zum falschen Gott werden, vor allem aber die allerbesten Dinge in unserem Leben. Das ist das Problem: wenn wir das Gute in dieser Welt zum Besten und einzig Wahren erheben, dann wird es zu unserem Gott. Und dann kann es gefährlich werden, wie die Geschichte von Lisa gezeigt hat, aber auch wie die Geschichte von Israel zeigt. Weil Gott wollte ja, dass es Israel gut ginge in dem verheißenen Land. Und sie haben darum gebetet und Gott hat sie ja auch gerettet. Aber für Israel war es das einzig Wahre, in diesem Land glücklich und zufrieden zu leben. Und sie haben nicht darüber hinaus geschaut. Für sie ging es darum, volle Vorratskammern zu haben und im Frieden mit den Nationen zu leben. Es soll ihnen gut gehen in dieser Welt, aber es ging nicht darüber hinaus. Es ist dasselbe, wie Paulus die Korinther warnt. Und ich finde diese Stelle unglaublich interessant, deswegen bitte ich euch, die mal aufzuschlagen in 1. Korinther 10. 1. Korinther Kapitel 10, den Vers 7. Da versucht Paulus, die Korinther zu ermahnen, zu ermutigen. Und an dieser Stelle in Vers 7 heißt es gerade: Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Und er redet da vom Volk Israel. Er nimmt sie als Vorbild, als Warnung, in dem Fall als schlechtes Beispiel. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht: Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Und ich finde das Zitat unglaublich interessant. Weil was ist das denn für ein Götzendienst? Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und zu spielen. Und ich weiß nicht, wie viel oder wer von euch heute essen wird, heute trinken wird und vielleicht der ein oder andere auch spielen wird. Also, was willst du uns hier damit sagen, Paulus? Essen und trinken und spielen. Was ist das denn für ein Götzendienst? Und er zitiert diese Stelle und wer von euch eine Bibel hat mit Parallelstellen, der sieht, dass diese Stelle in 2. Mose Kapitel 32 Vers 6 zitiert wird. Und 2. Mose Kapitel 32 ist die Geschichte von Israel, wie sie in der Wüstenwanderung noch sind. Mose ist auf dem Berg Sinai, das Volk ist mit Aaron alleine. Mose lässt auf sich warten. Und das Volk kam auf die grandiose Idee: Ja, der wird bestimmt nicht wiederkommen. Lass uns doch einfach ein goldenes Kalb machen und sagen, dieses Kalb hat uns aus Ägypten herausgeführt. Und sie nötigten Aaron, dieses goldene Kalb zu schmieden. Und dann heißt es, und sie beteten es an und sie setzten sich nieder zu essen und zu trinken und zu spielen. Ich persönlich hätte lieber das zitiert. Aber Paulus zitiert interessanterweise den Vers danach: Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Das ist das, was er damit sagen möchte. Götzendienst oder die Auswirkung von Götzendienst selber ist, nur auf das Diesseitige zu achten. Darauf zu achten, dass man volle Bäuche hat und es einfach gut geht in dieser Welt. An anderer Stelle sagt Paulus in Kolosser Kapitel 3, Vers 5, Götzendienst ist Habsucht. Wenn ich Dinge habe,
als Besitz für mich. Und wenn ich mich danach sehne, nach diesen Dingen, um sie für mich zu haben. Und das ist genau das, was Penina gemacht hat. Sie hat Segen Gottes erfahren. Ja, also Kinder ist ja nichts Schlechtes. Sie hat Segen Gottes erfahren. Aber wozu hat sie den Segen Gottes genommen? Sie hat den Segen Gottes genommen, die Kinder, die sie hatte, und hat damit auf Hannah gezeigt und, gesagt, schau mal, was ich alles habe. Schau mal, wie Gott mich segnet. Du hast keine Kinder, ich schon. Sie hat den Segen Gottes genommen, um es für sich in Besitz zu nehmen. Und letztendlich wurde dieser Segen ihr zum Gericht. Ganz anders Hannas Kinder. Also diese Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, ist vielleicht nicht allzu bekannt, aber die Geschichte von Samuel, wie sie dann Samuel bekommen hat, ist eher bekannt. Also Hannah hat ja ein Kind bekommen, Samuel, und hat danach noch 5 Kinder bekommen. Und gerade bei Samuel sieht man, dass sie das Kind eben nicht für sich nimmt, sondern zur Ehre Gottes. Wir werden uns das noch gleich anschauen. Zur Ehre Gottes haben möchte. Und genauso wie Elkanah seiner Frau die entscheidende Frage gestellt hat, möchte ich euch 3 Fragen stellen, die ihr bewegen könnt, in euren Herzen mitnehmen könnt. Was bestimmt dein Gebetsleben? Es kann so ein kleines Anzeichen sein, dass wenn wir immer und immer wieder um dasselbe beten und es unser Herz einnimmt und wir die Freude über Gott selbst verlieren und uns nur noch auf diese Sache konzentrieren. Natürlich dürfen wir über andere Sachen beten. Also ich hoffe, das ist deutlich und das haben wir auch heute gemacht und das hat auch ermutigt. Aber wenn das... Es wird dann zu unserem Götzen, wenn es mich einnimmt und wenn es mich von Gott eher entfernt und ich Gott eher nur dazu benutze, meine Wünsche zu erfüllen. Also was bestimmt dein Gebetsleben? Wie gehst du mit unerhörten Gebeten um? Also eben wenn diese Sache, die du immer wieder vor Gott bringst, wenn du das nicht bekommst, ob das dich näher zu Gott bringt? Oder ob es dich eher von Gott wegbringt und dich stur und bitter macht? Und vielleicht auch sauer auf Gott macht. Und letztendlich die Frage, was ist dir mehr wert als Gott? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Was ist dir mehr wert als Gott? Was ist diese eine Sache, wo du zu Gott sagen kannst oder zu Gott sagst, Gott, du kannst mir alles nehmen, außer dieses eine. Das darfst du mir nicht nehmen. Wenn du mir das nimmst, dann werde ich dich verlassen. Natürlich spricht das niemand aus, ist ja gar keine Frage. Aber tief in unserem Herzen gibt es eine Sache, wo wir sagen können, diese eine Sache, wenn das weg ist, ich weiß nicht, was mit meinem Leben passiert. Aber kommen wir nun zu dem Gottesdienst von Hannah, die Anbetung von Hannah in Form von einem Vertrauen zu Gott, von diesem vertrauenvollen Leben Hannas auf Gott. Weil die Geschichte geht ja weiter von Hannah und es ist jetzt nicht so, dass ihr Leben 180 Grad gedreht wurde und dass sie jetzt völlig frei von ihrem Wunsch wäre, kein Kind mehr zu bekommen. Doch, sie hatte noch diesen Wunsch. Sie hatte noch den Wunsch, ein Kind zu bekommen. Aber der entscheidende Unterschied ist, sie konnte ihren Traum, sie konnte ihr Wunsch nach einem Kind in Gottes Hände geben. Das ist das, was wir in Vers 11 lesen, wenn ihr nochmal zurückblättert, falls ihr noch in 1. Korinther seid, in 1. Samuel Kapitel 1, in Vers 11, da heißt es ja, und sie legte ein Gelübde, ein Versprechen ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Also hier haben wir diesen Wunsch, immer noch diesen Wunsch nach einem Sohn. Aber wenn
Aber sie sagt, wenn du mir ein Kind schenkst, ich will ihn dir zurückschenken. Und wir könnten jetzt über dieses Gelübde nachdenken. Es ist ein Nazirea-Gelübde. Reicht einfach nicht die Zeit, aber vielleicht kommen wir irgendwann mal nochmal, um das genauer anzuschauen. Aber nur so viel, wenn Gott mir einen Sohn schenkt, sagt sie, will ich ihn dir zurückschenken. Und ich will, Gott, dass du deine Freude an diesem Sohn hast. Ich will ihn nicht für mich haben. Ich will ihn, dass er zu deiner Ehre lebt. Und dass er alle Tage bei dir lebt. Und daran sehen wir eben diesen Wendepunkt, den sie an dieser Frage von Elkana hatte, eben auch in Vers 18. Da heißt es nämlich im letzten Satz, und die Frau, also Hannah, ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Und da merkt man diesen Wendepunkt bei Hannah. Weil an diesem Punkt, das muss man sich mal vorstellen, hat sie noch nichts von einem erhörten Gebet erfahren. Sie ist immer noch, an diesem Punkt ist sie immer noch die unfruchtbare Hannah, die kein Kind bekommen hat, die immer noch von Peninna gedemütigt wird. Aber sie ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Also ihr Leben hatte sich grundlegend verändert. Und jetzt am Schluss nochmal ein Zitat. Das schreibt er, wir müssen unsere Götzen loslassen, um nicht von ihnen versklavt zu werden. Das ist das, was Hannah davor hatte, vor ihrem Wendepunkt. Wir müssen unsere Götzen loslassen, um nicht von ihnen versklavt zu werden. Indem wir leere Worthülsen über die Größe Gottes äußern, werden wir sie nicht los. Vielmehr brauchen wir das tiefe Wissen, dass Gott uns liebt, wertschätzt und sich an uns freut. In diesem Wissen können wir zur Ruhe kommen. Es ist die Grundlage unseres Selbstwertes und unsere Sicherheit und unsere Freude. Damit sind wir für jede Situation des Lebens gewappnet. Und dann die Frage doch, wie gelangen wir zu dieser Gewissheit? Und das ist die entscheidende Frage. Wenn wir unsere Götzen erkannt haben, was garantiert mir, dass Gott mich nicht enttäuschen wird? Also warum kann ich mir sicher sein, dass ich, wenn ich meine Träume, die wir alle in unserem Leben haben, wenn wir unsere Ziele, die wir alle in unserem Leben haben, wenn wir praktisch unser ganzes Leben in Gottes Hand legen, was garantiert mir, dass ich nicht am Ende getäuscht werde, dass seine Liebe mich trägt? Worin habe ich diese Gewissheit? Und diese Gewissheit bekomme ich am Kreuz von Golgatha. Wenn wir auf Jesus schauen, können wir zu Gott sagen, ich gebe dir mein Leben hin, das mir so kostbar ist. Wir haben alle nur dieses eine Leben. Ich gebe dir mein Leben, das mir so kostbar ist und wertvoll, weil ich weiß, dass du dein Kostbarstes gegeben hast, nämlich dein Sohn Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Deswegen kann ich sicher sein und getrost mein Leben ihm anvertrauen. Hannah hat zwar ihren Sohn geopfert, indem sie ihn zum Tempel brachte, indem sie jegliches Recht als Mutter verlor. Das muss man sich vorstellen. Sie hat ihn dort losgelassen und ist nach Hause gegangen. Und sie ist nur einmal im Jahr wieder zurückgegangen. Sie hat ihr Sohn geopfert, indem sie ihn am Tempel ließ und jedes Recht als Mutter verlor. Aber Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, geopfert, indem er für unsere Sünden starb und damit wir das Recht bekommen, zur Familie Gottes zu gehören. Und genau wie Hannah können auch wir unser Leben auf dem Altar Gottes opfern, in Rauch aufgehen lassen. Wir sehen es nicht mehr. Wir sehen unser Leben nicht mehr, wohin es uns führt. Aber wir können es auf den Altar Gottes legen. Es kann dort verbrennen und wir wissen, es ist gut so. Wir können unser Leben opfern, weil Jesus sich für uns geopfert hat. Und genau wie Hannah unfruchtbar von ihrem Mann geliebt wurde, obwohl er eine Frau hatte, die ihm alles geben konnte, die fruchtbar war, die Kinder hatte, genauso werden wir auch von Gott geliebt, unfruchtbar, ohne Taten, ohne dass wir unsere Liebe, ohne dass wir seine Liebe verdienen müssen. Genauso unfruchtbar werden wir von ihm geliebt. Und deswegen ist Elkana ein Bild auf Christus, der seine Gemeinde unfruchtbar liebt, aber die er im Nachhinein fruchtbar werden lassen will. Genau wie Hannah, die danach Samuel und noch weitere 5 Kinder bekommt. Ich möchte euch einen Vers noch vorlesen, einen wunderbaren Psalm, den Hannah gebetet hat. Ich möchte ihn von Anfang bis zu diesem Vers vorlesen, also von Vers 1 bis 5, Kapitel 2, 1 bis 5. Und so möchte ich dann auch schließen. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz jauchzt in dem Herrn. Mein Horn oder meine Kraft ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Rettung. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner, und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Helden ist zerbrochen, die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die Sattwaren müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Und jetzt? Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Ich möchte mit diesem einen Gedanken schließen. Hannah hat Samuel bekommen und noch 5 weitere Kinder. 6 Kinder hatte sie insgesamt. Aber in diesem Vers sagt sie, die Unfruchtbare hat 7 bekommen. Einer fehlt noch, auf den sie gewartet hat. Sie hatte diese Messias-Hoffnung, sie hatte diese Christus-Hoffnung. Und ein Sohn fehlt noch, der ihre Freude vollkommen macht. Der 7. Sohn, Jesus Christus. Und diese Hoffnung hatte sie. Wenn wir aus Zeitgründen leider jetzt nur noch den letzten Vers ihres Psalms lesen, Vers 10, die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn oder die Kraft seines Gesalbten. Er wird erhöhen die Kraft seines Messias. Das ist die Übersetzung von Gesalbten. Es bedeutet im Griechischen halt eben Christus. Er wird seinem König, und man muss nur ganz kurz festhalten, an dieser Stelle war noch keine Rede von irgendeinem König. Es gab noch keinen Saul, es gab noch keinen David, es gab noch gar keinen König in Israel. Es war die Richterzeit. Aber Hannah hatte diese Hoffnung, er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen die Kraft seines Christus. Ich hoffe, auch wir haben diese Messias-Hoffnung, diese Christus-Hoffnung, nicht indem wir nach vorne glauben, sondern indem wir nach hinten glauben, der bereits gekommene Jesus Christus, und unser Leben auf ihn setzen. Unser Fels. Amen.